Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, öffne unsere Augen, damit wir sehen, was wir noch nicht erkennen. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, was wir noch nicht verstehen. Und gib uns ein vertrauendes Herz, das zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Amen. Liebe Gemeinde, ich bleibe mal bei dem Bild von dem Sonnenuntergang, das passt nämlich heute ganz gut. Sonnenuntergang, ich glaube, ich habe den schon zigmal erlebt. Und obwohl ich ihn so oft erlebt habe, kriegt man trotzdem nicht genug davon. Jedes Mal am Meer, wenn sich die Gelegenheit bietet, bleibt man noch so lange dort, bis es geschieht. Die Sonne wird größer und größer und der Himmel färbt sich in leuchtenden Farben von gelb-orange und orange-rot zum tiefen Rot. Und dann ist die Sonne verschwunden. Und die Menschen, die sitzen am Meer und sie schauen und sinnen und fotografieren und sagen oh und ah und werden selber so ein bisschen stiller und sinnender als sonst und lassen sich berühren. Und noch eine ganze Weile ist der Glanz dieses Lichts auf den Gesichtern der Menschen zu sehen. Der Glanz dieser Begegnung mit der Natur. So ungefähr können wir uns vorstellen, was mit Mose passiert, als er vom Gottesberg Sinai herabsteigt. Predigttext für heute. Mose war 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg bei dem Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Gott schrieb die Bedingungen des Buches, des Bundes, die 10 Gebote, auf die steinernen Tafeln. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Aber Mose rief sie zu sich. Da kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft zu ihm und Mose redete zu ihnen. Danach kamen auch alle Israeliten zu Mose und er teilte ihnen alle Anweisungen mit, die der Herr ihm auf dem Sinai gegeben hatte. Nachdem Mose ihnen alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Dann teilte er den Israeliten mit, was der Herr ihm befohlen hatte, und sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein Gesicht wieder mit dem Tuch, bis er erneut hineinging, um mit dem Herrn zu sprechen. Mose strahlt. Er hat keine Sonne untergehen sehen, sondern er war auf dem Berg und ist dort Gott begegnet. Er trägt die Tafeln des Gesetzes in den Armen, 10 Gebote, die Gott den Menschen für ein gemeinsames Leben mitgibt, das gelingen, das gut werden soll. Er kommt direkt von Gott und da leuchtet sein Gesicht. Und es leuchtet so hell und klar, dass die Menschen das gar nicht so richtig aushalten. Zu viel Glanz, zu viel Licht. Diese Geschichte heute, die gehört in die große Befreiungsgeschichte des Ersten Testaments hinein. Wir erinnern uns an Mose, der das Volk aus der Sklaverei in Ägypten führt, nach der Begegnung am Dornbusch, und dann 40 Jahre durch die Wüste zieht. Und mittendrin in dieser Wüstenzeit also begegnet Mose Gott auf dem Berg und bekommt die Gebote. Und wir wissen, zum zweiten Mal. Das erste Mal, das war total schief gelaufen. Da hatten sie unten, weil es ihnen zu lange dauerte, das goldene Kalb gebaut. Jetzt also die zweite Chance. Und das muss irgendwie so ganz wunderbar gewesen sein, wie ein Sonnenuntergang. Mose strahlt und leuchtet und kriegt das Leuchten gar nicht mehr aus seinem Gesicht raus. An dieser Stelle mal so eine kleine Lehreinheit. Im Hebräischen, der Sprache des Ersten Testaments, da gibt es für das Wort Strahl zugleich das Wort Horn, das Horn. Das ist ein bisschen seltsam, doch ich glaube nicht ganz abwegig, wenn wir uns vorstellen, wenn die Sonne hinter einer Wolke verschwindet, dann kommen ja dahinter die ganzen Strahlen hervor und die sehen ja tatsächlich so ein bisschen aus wie lauter abstehende Hörner hinter dieser Wolke. Also vielleicht hängt so ein bisschen damit zusammen. Und in den Kulten der Nachbarvölker Israels war es ganz üblich, Hörner in Verbindung mit dem Göttlichen zu bringen. Etliche Götter hatten Hörner auf ihren Köpfen. Und sogar in unseren Psalmen finden wir noch Anklänge daran, wenn es zum Beispiel im Psalm 118, zu Pfingsten ist es der Psalm, heißt, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Also auch da taucht es wieder auf. Es hat was mit Göttlichkeit zu tun. Und aus dieser Wortüberlagerung von Strahl und Horn ist in der Kunst Mose oft mit Hörnern dargestellt worden. Der Marc Chagall zum Beispiel, der macht das ganz oft, eigentlich fast immer. Wenn er Mose darstellt, dann hat der zwei Hörner auf. Und das heißt nur eben nicht, dass dem Mose Hörner aufgesetzt werden, sondern dass er durch die Begegnung mit Gott selbst so ein bisschen göttlich wird und nun eben nicht Hörner bekommt, sondern leuchtet und strahlt. Mose leuchtet und strahlt und das sollten wir uns mal so richtig zu Gemüte führen. Mose begegnet Gott und dann leuchtet und strahlt sein Angesicht. Wie können wir uns das vorstellen? Ich denke nochmal so an diese Sonnenuntergangsmomente und die Menschen, auf denen ja genau dieses Licht dann noch so eine ganze Weile zu sehen, zu spüren war, wie auch auf dem eigenen Gesicht natürlich. Oder ich denke zum Beispiel an Kinder. Ich finde, bei denen ist es immer so ganz deutlich, ne? Bei denen geht es so schnell und es ist auch so ganz wunderbar und unübersehbar, wie sie tatsächlich strahlen, wenn etwas passiert ist, was sie ganz glücklich gemacht hat. Dann leuchten die Augen und das Gesicht und manchmal leuchten sogar die Haare. Ich denke aber auch nicht nur an Kinder, sondern auch an große Menschen, bei denen ich das auch schon erlebt habe, dass ihr Antlitz leuchtete. Also, dass sie wirklich strahlen vor Freude und Glück, weil sie etwas unglaublich Beglückendes erlebt haben, weil sich ein Herzenswunsch erfüllt hat, weil sie eine richtig gute Nachricht bekommen haben, weil sie geheilt werden konnten und so weiter. Und hier, also heute am letzten Sonntag nach Epiphanias, im Licht des weiterziehenden Krippenkindes und seines Sterns, hören wir, wenn ein Mensch Gott begegnet, dann leuchtet sein oder ihr Gesicht und die Augen und sicher auch die Haare, wenn man noch welche hat. Und weil das so großartig und berührend gewesen zu sein scheint, möchte ich mich heute mal, also jetzt sozusagen nicht länger, an den Einzelheiten dieser Geschichte aufhalten, also zum Beispiel diese Sache mit der Decke, warum der Mose da sein Gesicht mit einer Decke bedeckt, sondern ich möchte heute die Frage stellen, wie kann das denn geschehen, dass ich Gott begegne? Wie kann das geschehen, dass ich Gott begegne? Ich frage nicht, was kann ich denn machen, damit ich Gott begegne? Ich frage ganz bewusst, wie kann es geschehen? Man kann es nämlich tatsächlich nicht machen. Und es ist, glaube ich, für uns alle eine ziemlich ernüchternde Feststellung, weil wir es doch gewöhnt sind, dass alles machbar ist. Also, dass man alles produzieren und herstellen kann. Der Mensch, ein Homo Faber, so heißt es im Lateinischen. Es gibt auch ein Buch von dem Max Frisch, Homo Faber. Also ein tätiger, herstellender, produzierender Mensch, immer schon gewesen. Tätig, und das meine ich jetzt nicht nur mit den Händen, also bauend, strickend, kochend, werkelnd, schraubend, schweißend, nähend, sondern ich meine es auch mit dem Kopf und mit dem Herzen, also kreativ und intelligent, macht man ja auch was, ne? Informativ, forschend, seelenkundig, alles gehört zu diesem Homo Faber dazu, der wir nun mal alles sind, Homo Faber. Und genau der wird hier heute nicht gebraucht. Also, wenn es um die Begegnung mit Gott geht und dem Leuchten des Angesichts, dann braucht es keinen Homo-Faber. Man kann es nicht machen. Übrigens gibt es noch andere Erfahrungen, die ebenso wenig machbar oder herstellbar sind. Denken wir nur an die Liebe zwischen zwei Menschen, also die Ehepaare, die Verliebten, wenn ihr an euch denkt. Das war nicht planbar oder machbar, ne, dass man sich kennengelernt hat, aufeinander getroffen ist. Wer von euch könnte sagen, doch, wir haben es genauso gewollt, geplant und dann auch gemacht. Kann keiner von uns, denke ich. Oder überhaupt die Zuneigung zu anderen Menschen, also dass man einen Freund oder eine Freundin hat oder sogar einen besten Freund oder eine beste Freundin, dass wir sie irgendwann mal getroffen haben, dass wir uns begegnet sind, das lag meistens wirklich nicht in der eigenen Hand, das war nicht machbar. Oder auch, dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen gut versteht, ist ja gar nicht selbstverständlich. Dass man anderen vertraut, einfach weil man merkt, das geht, das hat einen guten Grund. Wir sagen dann meistens, wenn sowas passiert, das war oder das ist Zufall. Und ich finde das Wort so schön, weil es genau stimmt. Es ist uns zugefallen. Wir können dann, wenn es uns geschehen ist, viel dafür tun, dass es lebendig bleibt. Doch, dass es geschieht oder geschehen ist, das hatte nichts mit unserem eigenen Vermögen, also dem, was wir können und wollen und tun, was in unserer Macht und Kraft steht, zu tun. Es ist nicht herstellbar, nicht machbar. Es ist unverfügbar. Und die Begegnung mit Gott, die gehört dazu. Und wenn wir jetzt also an Mose denken und sein leuchtendes Gesicht, weil er Gott begegnet ist, wenn wir also an diese Möglichkeit denken, Gott zu begegnen, dann geht es dabei um so einen ganz wichtigen und wesentlichen Schritt. Und zwar dem Schritt vom Handeln, ich tue etwas, zum Empfangen. Das Wort Empfangen, das ist heute mal ganz wichtig in dieser Predigt. Und ich möchte dazu noch ein bisschen ausholen, ich muss was Wichtiges dazu sagen. Es gibt eine Wissenschaft, die Soziologie, die ist zurzeit ziemlich wichtig und die gibt es noch gar nicht so lange, aber zurzeit ist die total spannend. Vor allem immer dann spannend, wenn sie ganz praktisch erklärt wird. Eine gute Adresse, ich habe ihn schon ein paar Mal genannt, ist der Hartmut Rosa, kann man im Internet Podcasts hören, der macht das richtig toll. Und dieser Hartmut Rosa, Soziologe also, der sagt oder der stellt aktuell fest, wir stecken fest, und zwar in dem Dilemma, einerseits in dem Wahn, alles machen zu können. Ich habe es in der Hand, ich habe es unter Kontrolle. Und wenn wir uns vorstellen, was im letzten Jahrhundert zum Beispiel alles machbar war, das ist ja wirklich unglaublich und es geht ja immer weiter. Also die eine Seite, wir können alles machen, ist unser Gefühl, das ist unser Selbstverständnis. Und andererseits, wenn wir merken, das funktioniert nicht, und ich sage jetzt nur Corona, ich will nicht drüber reden, aber nur mal als Stichwort, wenn wir merken, wir kriegen es eben doch nicht hin, wir wissen überhaupt nicht, was da losgeht oder was da passiert, dann herrscht plötzlich vollkommene Frustration und das Gefühl, ich kann doch eh nichts machen, es ist alles egal. Die eine Seite, ungebremste Aktivität, nichts ist unmöglich. Die andere Seite, ich nenne es mal abstumpfende Passivität. Alles ist egal, sinnlos. Das sind sozusagen die Extrempunkte, zwischen denen wir uns befinden, die wir ja auch tatsächlich heruntergebrochen täglich erleben. Und wir leiden an ihnen. Das ist nichts Schönes. Soziologen beschreiben die Zeit. Und sie sagen also nicht, Folgendes wäre zu tun, damit es anders wird oder anders ist. Sie beobachten sozusagen und stellen Zusammenhänge her und haben, so möchte ich es mal beschreiben, den Blick von ganz weit oben auf einen großen Teil unserer Wirklichkeit. Und so sagt also dieser Hartmut Rosa, dass es zwischen diesen beiden Extrempunkten etwas gibt, eine Art Ausweg aus dem Dilemma, das sich auch nur ganz schwer beschreiben lässt. Also man findet kaum ein Wort dafür. Einen Zustand also, in dem ich nichts tue, und dennoch auch nicht nur passiv bin, sondern, ich möchte es mal beschreiben mit dem Wort aufmerksam. Aufmerksam, wach mit allen meinen Sinnen, offen und empfangender ist es wieder dieses Wort. Und diesen Zustand, den sollten wir mal näher beleuchten. Ich bringe mal ein Beispiel und ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen, weil wir das, glaube ich, alle schon mal erlebt haben. Ich bin im Gespräch mit einer anderen Person, ich rede und höre zu und umgekehrt. Und jetzt ist es von ganz entscheidender Bedeutung, wie ich das tue. Also bin ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken wo ganz anders, beim Mittagessen oder bei dem, was ich nachher noch so vorhabe, beim Wetter, wenn ich mit meinen Gedanken bei dem anderen bin, dann wird aus dem Gespräch hundertprozentig nicht viel werden, weil ich nicht richtig da bin, nicht aufmerksam. Da kann nämlich das Wesentliche nicht zu mir durchdringen. Es hat keine Chance. Übrigens passiert es genauso schnell, wenn ich die ganze Zeit über das Handy in meiner Hosentasche habe und sobald es klingelt oder vibriert, ist das plötzlich das wichtigste Ding auf der ganzen Welt und ich muss sofort nachschauen, wer da gerade dran ist oder wer das gerade ist. Dann bin ich genauso nicht aufmerksam, bin nicht richtig da und verpasse also diese Chance einer Begegnung, in der vielleicht was ganz Wichtiges oder ganz viel passieren kann. Die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit, ist ein Geschenk, das wir bekommen haben, ist eine unglaublich große Kraft im Menschen. Sie ist in jedem Menschen da und sie ist eine ganz, ganz große Kraft. In dem Moment, wo ich wirklich da bin, aufmerksam bei meinem Gegenüber, kann ich nämlich mehr hören als nur Worte. Ich höre die Stimme, ich sehe das Gesicht, ich spüre, was das Gesagte in mir auslöst und so weiter. Zwischen mir und meinem Gegenüber, wenn das Gegenüber auch aufmerksam ist, entsteht ein Raum, der Hartmut Rosa nennt das ein Resonanzraum, in dem sich Erkenntnisse und Lösungen öffnen können, die einem dann wie ein Geschenk vorkommen. Die können ganz neu sein. Und vielleicht kennen Sie, vielleicht kennt ihr das auch, zum Beispiel im Hauskreis, ne, passiert es ja manchmal ab und zu, zum Beispiel, dass man da spürt in einem Gespräch, wo genau das existiert, diese Aufmerksamkeit, wie man sich gegenseitig beflügelt und plötzlich Worte sagt und Zusammenhänge erkennt, Dinge sagt, von denen man gar nicht wusste, dass die da in einem drin gesteckt haben. Und ich möchte sogar mal so weit gehen und sagen, wenn ich ganz da und aufmerksam bin, kann alles zu mir sprechen. Sogar der Apfelbaum vor meinem Fenster, der Sonnenuntergang oder der Sturm, der ja heute übers Land ziehen wird, alles. Denn ich bin empfangsbereit. Und Gott kann zu mir sprechen, wenn ich ganz da und aufmerksam bin, unabgelenkt. Und wahrscheinlich ist es heute in unserer Zeit der Reizüberflutung sogar der einzige Weg, um Gott zu Wort kommen zu lassen. Also ich meine schon Mose auf dem Berg, der war ganz allein und er hatte nichts dabei, kein Buch, kein Werkzeug, nicht mal was zu essen. Dass er nichts getrunken hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber egal. Jedenfalls, er hatte nichts dabei, um sich die Zeit zu vertreiben. Nur er auf dem Berg und da geschieht es. Ich denke, allein auf einen Berg klettern, das müssen wir nicht unbedingt, sondern ich glaube, wir können, um aufmerksam und still zu werden, tatsächlich von vielen Menschen lernen, die das seit Jahrhunderten praktizieren. Da gibt es eine ganz reiche und lebendige Tradition, die im Grunde genommen immer auf das eine hinausläuft, auf die Form der Gebetsstille. Das ist so ein ganz wichtiges Wort, Gebetsstille. Gebetsstille, die ich erreiche, wenn ich mir am Tag eine Zeit und einen Ort wähle, wo ich ungestört bin. Also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, aber ich habe das nicht erfunden, sondern ich schöpfe aus der Erfahrung vieler anderer Menschen. Also eine Zeit, einen Ort, wo ich ungestört bin. Ein paar Minuten oder auch länger, vielleicht sogar mal eine Stunde. Ich wähle eine bequeme Sitzhaltung, in der ich zur Ruhe kommen kann. Hinlegen ist nicht so gut, da schläft man zu schnell ein. Schließe die Augen, wende sozusagen meine Aufmerksamkeit nach innen und meine Sinne nach innen. Hilfreich ist es dann, weil es nämlich ganz schön schwer ist, sich nicht ablenken zu lassen, immer erstmal nur dem Rhythmus des Atems zu folgen, also auf den Atem zu achten, bei dem zu bleiben. Und die Gedanken, die ja immer da sind, ne, die sind so schwer abstellbar, wie Wolken am Himmel weiterziehen zu lassen. Das ist die Vorbereitung sozusagen, die Einladung an Gott, zu mir zu sprechen. Und dann kann ich nur warten und da sein. Eine Garantie dafür, ob mir Gott begegnet, gibt's nicht. Schließlich gibt's ja auch nicht alle Tage, wenn ich mir das vorstelle oder wünsche, einen Sonnenuntergang. Doch ich kann mich eben vorbereiten. Ich kann mich auf Empfang einstellen. Und dann wird die Begegnung, wenn sie geschieht, ganz unterschiedlich sein können. Und ich möchte mal einen geistlichen Begleiter zitieren. Also ich habe viel im Vorfeld der Predigt gelesen und auch dieses, ein geistlicher Begleiter, der also sagt, bei der Begegnung mit Gott ist es so, dass mir Gott nicht unmittelbar begegnen wird, sondern im Mittel eines Mediums. Die Lehrerinnen und Lehrer der Spiritualität kennen eine Vielzahl solcher Medien. Es kann ein Bibelwort sein, das ich zu mir sprechen lasse. Es kann eine Liedstrophe oder eine Melodie sein, ein Bild, das ich betrachte, oder ein Sinnbild, zum Beispiel eine Blüte, ein Stück Holz, ein Stein, ein Licht. Medien können auch Erinnerungen sein, die ich in mir trage und die ich still betend vor Gott ausbreite. Manchmal stellt sich vielleicht wie aus dem Nichts ein Gedanke ein in der Leere und Stille, die mich umgibt. Und ich sinne diesem Gedanken weiter nach. Dieser Gedanke kann ein Geschenk Gottes an mich sein. Soweit dieser Lehrer, dieser geistliche Begleiter. Und ich finde diese Gedanken, die er da aufgeschrieben hat, außerordentlich hilfreich, auch weil sie uns vermitteln, dass Gottes Möglichkeiten, zu uns zu sprechen, uns zu begegnen, wirklich ganz verschieden sein können. Und dass es wahrscheinlich die wenigsten Menschen sind, die Gott, wie den Mose damals, so ganz direkt und unmittelbar hören und erleben. Der Mose, der danach ja noch wochenlang so eine Art Scheinwerfer gewesen ist. Also ich glaube, Gott ist nur zu sehr wenigen Menschen so krass deutlich. Menschen, die das auch aushalten können. Und so ist es eigentlich ganz gnädig, dass Gott auch noch andere Möglichkeiten hat, um mit uns zu kommunizieren, die eben angesprochenen. Und vielleicht noch so viel dazu. Ich glaube sogar, es muss nicht mal das stille Kämmerlein sein, in dem ich sitze. Es kann genauso gut ein stiller Spaziergang sein, eine Pilgerreise, in der Erde im Garten herumbuddeln, etwas bauen oder schmieden oder nähen oder kochen, oder singen, Musik machen. Ich glaube mittlerweile, alles ist tatsächlich geeignet für diese Möglichkeit, Gott zu begegnen, weil wir Menschen ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Alles ist geeignet, nur eben das eine, wenn wir ganz still und wach und da sind, aufmerksam und bereit zu empfangen, offen und bereit für die Begegnung mit Gott. Und dann wird unser Angesicht strahlen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.